Lasst uns mit dem Gebet beginnen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Nachmittag. Wir danken dir, dass wir hier uns zusammen treffen dürfen unter deinem Wort. In dieser Stunde möchten wir eine innere Begegnung mit dir haben. So segne du uns und sprich zu unserem Herzen aus deinem Wort. Im Namen Jesu. Amen. Ich möchte heute Nachmittag zuerst einige Verse aus dem Matthäusevangelium hier vorlesen. Matthäusevangelium Kapitel 11, vom Vers 2. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen: Bist du der Kommende, nach Elberfelder Übersetzung lese ich, bist du der Kommende, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören, und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Als die aber hingingen, fing Jesus an, zu den Volksmengen zu reden über Johannes. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr vom Wind hin und her bewegt? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die weiche Kleider tragen sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, sage ich euch, und mehr als einen Propheten. Denn dieser ist es, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Wahrlich, ich sage euch, unter dem von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Die Bibel spricht zu uns über die Beziehung zwischen Johannes dem Täufer und Jesus Christus, ein bisschen. Ich möchte Sie nur daran erinnern, als Johannes Jesus taufte im Jordan, er hat die erste Begegnung mit ihm gehabt, wobei er den Heiligen Geist sah, vom Himmel herab kam und auf Jesus ruhte, so wie die Bibel berichtet. Aus dem Johannesevangelium ferner erfahren wir, dass Gott zu Johannes gesprochen hatte: Wenn er jemanden sieht, über den der Heilige Geist herabkommt und ruht, dann ist er, der da kommen soll. Messias. Und Johannes war auserwählt, damit er den Weg bereiten konnte für diesen Messias, der da kommen soll. So verstand er seine Berufung, sein Amt, das Gott ihm gegeben hat. Nun, bevor er ins Gefängnis hineingeworfen wurde, hat er noch einmal eine Begegnung mit Jesus, wobei er zu seinen eigenen Jüngern sagt: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches die Sünde der Welt hinwegträgt. Und er hat auch eine Ahnung über diesen Messias und über sich selbst mit seinen Jüngern geteilt, dass er selbst abnimmt, während Herr Jesus Christus zunehmen muss, dass seine Stunde gekommen ist. Aber offensichtlich hatte er nicht damit gerechnet, unter welchen Umständen er ins Gefängnis gesperrt wird. Ich glaube persönlich, dass Johannes der Täufer wahrhaftig so ein Gottesmann war, der sicherlich vor dem Tod keine Furcht gekannt hat. Dennoch, wenn wir diesen Bericht lesen aus dem Matthäusevangelium, dann kommt seine Äußerung bzw. auch sein Zweifel uns irgendwie bekannt vor. Zumindest muss ich von mir sagen, es kommt mir irgendwie bekannt vor, als er so eine Frage an Jesus stellte: Bist du der, der da kommen soll? Bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? In unserem eigenen Leben stehen wir manches Mal vor einer bange Frage: Hat es seine Richtigkeit, dass wir jetzt auf diesem Weg zu gehen haben, auf dem wir uns befinden? Sollen wir lieber einmal zurückgehen, damit wir unseren Standort noch einmal neu bestimmen können, damit wir auf keinen falschen Weg weitergehen müssen? Manches Mal ist es vernünftig, dass wir uns so fragen und auf unseren Ausgangspunkt zurückgehen und noch einmal uns überlegen, auf welchem Weg wir weitergehen sollen. Vor allem, wenn diese Frage eine entscheidende Frage ist, damit unsere Zukunft davon entweder so oder ganz anders betroffen ist. Aber wenn wir nicht mehr dahin zurückgehen können, während wir uns auf einem Weg schon befinden, und der Ausgang unseres Weges ist keineswegs sichtbar, keineswegs sicher, was tun wir dann? Was sollen wir tun? Fragen wir nicht dabei so eine Frage: Hat es seine Richtigkeit? Eine bange Frage, die aber eine so wichtige Frage für uns. Kommen wir richtig aus dieser unentwegt unsicheren Situation heraus? Sehen wir ein richtiges Ergebnis? So eine Situation beschäftigt uns sehr. Glücklicherweise müssen wir uns nicht auf einem solchen Weg sehr oft befinden. Aber ich bin ziemlich sicher, dass viele von uns, unter uns, sich in einer solchen Situation gefunden haben muss. Vielleicht sind sie jetzt, gerade jetzt, in einer solchen Situation und diese Frage beschäftigt sie. Ich möchte sicherlich nicht unsere eigene Situation ohne weiteres auf die Situation von Johannes, dem Täufer, übertragen. Dennoch, die Bibel ist ja für uns geschrieben, für unsere Erbauung, für unsere Hilfe, für unsere Orientierung, so dass ich mich gerne mit dieser Frage auseinandersetzen möchte, wobei die Situation von Johannes hier als Lehre hinziehen möchte. Johannes war ein Mann der Tat. Er hat ein hartes Wort und auch hartes Urteil über seine Generation in Jerusalem und auch in Israel gesprochen. Aber er war auch gleichzeitig ein Mann der Tat. Aufgrund seiner Überzeugung sprach er auch gegen den König, gegen die Untaten des Königs, der damals eine absolute Macht über die Juden hatte. Aber diese Kritik gegen die Untat des Königs hat ihn in diese Situation hineingebracht, dass er eingesperrt werden musste. Er war sehr unangenehm für den König und auch für seine Geliebte. Als er ins Gefängnis hineingesteckt wurde und Jesus auch davon hörte, die Bibel berichtet, dass Jesus seinen Standort von damals wechselte und ging nach Galiläa. So entfernte er sich von dem Ort, wo Johannes hier leben bleiben musste oder Leben fristen musste in diesem Gefängnis. Die Situation, in der Johannes sich befunden hat, war eine solche Situation, wo er sich dann von Gott und Menschen verlassen gefühlt haben muss, bis auf einige Jünger von ihm, die für ihn ihren Dienst anboten. Offensichtlich hat Jesus keine Boten zu Johannes hingesandt, aber auch keinen Brief, keine Notiz, keine Ermutigung, gar nichts. Jesus war nicht am Ort, wo Johannes war. Es waren einige hundert Kilometer voneinander entfernt, wo Johannes und wo Jesus sich befunden haben. Heute natürlich in Deutschland, 200 Kilometer bedeutet ja gar nichts. Aber wenn man zu Fuß 200 Meter zurücklegen muss, dann braucht man mindestens 4 oder 5 Tage. Oder für mich mindestens 10 Tage. Die Situation war ziemlich aussichtslos. Aber die Bibel spricht, nachdem Johannes ins Gefängnis hineingeworfen worden ist, fing Jesus an mit seiner Verkündungsreise und mit seinem prophetischen oder messianischen Dienst. Die ganze Seligpreisungen, ganze Bergpredigt, Heilungen, Krankenheilungen und Wunder und Zeichen, die er in dem Matthäusevangelium, aber auch in den anderen Evangelien geschrieben sind, sind in der Zeit gemacht worden. Solche machtvolle Verkündigung wie Seligpreisung und auch ganze Bergpredigt, die heute noch unser Herzen so ansprechen, heute noch uns bewegen und Millionen von Menschen angesprochen haben, wurden ausgesprochen in der Zeit, als dem Johannes mundtot gemacht worden war. So hörte Johannes vom Werk Christi, aber selbst im Gefängnis, und sandte seine Jünger zu ihm mit dieser Frage: Bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Was für eine Frage! Gerade unter solchen Umständen, wo die Machttaten und auch die Beglaubigung von Jesus als Christus unter dem Volk offensichtlich gemacht worden war. So eine bange Frage. Wie konnte er so eine Frage an Jesus stellen? Was stand dahinter? Menschlich gesprochen habe ich eine Sympathie für ihn mit dieser Frage. Menschlich gesprochen würde ich schon den Hintergrund ahnen. Und menschlich gesprochen könnte es gewesen sein, dass es doch eine Angst war, die ihn plagte, vor der Ungewissheit über seine Zukunft, über den Ausgang dieser Gefängnisstrafe, Angst sogar vor dem Tod, der auf ihn wartet. Menschlich gesprochen könnte es auch gewesen sein, dass auch einen Johannes Selbstmitleid überfallen hat. Mit dem Gedanken im Hintergrund: Wenn du der Messias bist, wenn du Gott bist, dann müsstest du wissen, wo ich mich befinde, in welcher Situation ich mich befinde. Ist das ein Zeugnis, wenn ich eingesperrt bleibe? Ein Zeugnis für Gott? So eine heimliche Anklage gegen die Untätigkeit seines Herrn, auf den er gewartet hat, um dessen Willen er seinen Dienst unter dem Volk getan hat. Ich spreche menschlich, aber mir sind viele Menschen begegnet in meiner Praxistätigkeit, die aus einem sehr ähnlichen Hintergrund kamen und auch mit mir in aller Vertrauen diese bange Frage ausgetauscht haben. Ich verstehe mich als einer, der auch für Gott lebt. Für ihn meinen Dienst angeboten habe. Aber wenn dieser Zustand weitergeht, dann weiß ich nicht, ob Gott wirklich an mir interessiert ist. Obwohl ich für diese Menschen mit dieser Frage unendlich dankbar bin, weil ich letztlich aus der gemeinsamen Erfahrung mit ihnen auch persönlich so viel lernen durfte. Dennoch, diese Fragen beschäftigen mich und haben mich so oft beschäftigt. Hat es seine Richtigkeit, dass es mir so ergeht, wie es mir jetzt ergeht? Auch vor Gott, in seinen Augen. Ist es denn überhaupt richtig, dass es so ist, wie es ist? Am liebsten würde ich zurückgehen und von vorne mein Leben beginnen. Aber das kann ich nicht, aus bestimmten Gründen. Aber ich kann auch nicht einfach da niederlegen und verrecken. Ich muss weitergehen. Aber mit dieser Ungewissheit? Zweifel an der Richtigkeit der eigenen Lebenslage. Ich glaube, diesen Zweifel muss Johannes sicherlich gehabt haben. Nicht unbedingt die gleiche bangen Fragen, die ich vorhin aus menschlicher Sicht dargelegt habe. Aber der Zweifel an der Richtigkeit seiner Lebenslage, den muss er gehabt haben. Warum? Weil wir, wie wir vorhin hier gesehen haben, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 23, Folgendes lesen. Als er von den Juden aus Jerusalem gefragt wurde, so steht es hier in dem Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 23. Er sprach: Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Er hat sich als die Erfüllung dieser Prophezeiung vom Propheten Jesaja verstanden. Nicht nur verstanden, er hat es gewusst. Gott hat ihn gerufen zu diesem Dienst. Aber wenn dieser Rufer bzw. die Stimme des Rufers eingesperrt ist im Gefängnis, wer hört diese Stimme? Wer hört sie? Und wenn keiner sie hören kann, macht er immer noch seinen Dienst richtig? Hat es seine Richtigkeit, dass Gott es ihm zugelassen hat, dass er sein Amt nicht ausführen kann, dass keiner mehr seine Stimme jetzt hört? Es kann doch nicht der Wille Gottes sein. Nach seiner Logik müsste sein Amt nur sinnvoll sein, wenn er von den Menschen gehört wird. Deshalb ist diese Frage: Hat es seine Richtigkeit, dass es mir so ergeht, wie es mir ergeht? Oder es gäbe eine zweite Möglichkeit, seine Lage zu deuten, nämlich Seine Zeit wäre gekommen. Und die Zeit des Herrn Jesus Christus ist jetzt gekommen. Wiederum wissen wir aus einer anderen Stelle, dass er als nur Vorläufer zu dienen hatte. Und sobald der eigentliche Messias angekommen ist, er aus der Szene verschwinden darf. Aber er wollte es wissen. Er wollte es wissen, dass es so ist. Sonst wäre, nach seiner Meinung, die Logik Gottes unterbrochen. Kann sein, dass Gott es zulässt, dass seine Logik überhaupt durcheinander gebracht wird. Ist nicht immer die gleiche. Dennoch, wenn man in der Übereinstimmung mit dem Willen Gottes lebt, mit der Logik Gottes lebt, dann erfährt man die höchste Erfüllung seines Lebens. Solange Johannes unter den Menschen gewirkt hat, so stelle ich mir vor, muss er sich gewusst haben, in der Übereinstimmung mit Gott zu sein. Daher war die höchste Erfüllung seines Lebens, als die Stimme eines Rufers zu dienen. Aber wenn seine Zeit gekommen sein sollte und die Zeit von Jesus Christus gekommen sein sollte, wenn er wüsste, dass es so ist, dann wäre die Logik Gottes für ihn nicht unterbrochen. Ununterbrochen vollzieht sich die Linie Gottes durch die ganze Heilsgeschichte hindurch und auch den Dienst und auch nicht dienen können von Johannes mit eingeschlossen in dieser roten Faden der Heilsgeschichte. Das wäre für Johannes die höchste Belohnung, dass er jetzt wissen dürfte, seiner Berufung treu geblieben zu sein. Ich glaube nicht, dass Johannes der Täufer überhaupt eine Furcht vor dem bevorstehenden Tod gekannt hätte unter diesem Gesichtspunkt. Wenn er auch wissen durfte dieser Bestimmung seines Lebens treu geblieben zu sein. Jesus, als er die beiden Gesandten von Johannes empfing, sagte nicht ja oder nein, so bezeichnend. Wie oft habe ich mir gewünscht, in meinen Gebeten, Herr, bitte sag mir entweder ja oder nein. Wenn ich das wüsste, dann könnte ich mir sehr leicht fallen, meine Entscheidung dementsprechend zu fällen. Dann wüsste ich, in welche Richtung ich weitergehen soll. Er schwieg. Oder zumindest hörte ich nicht Stimmen von Gott. Nachträglich oder rückblickend muss ich sagen, es waren diese oder jener Zeichen, entweder gleichzeitig oder gleich danach oder später, die mir geholfen haben, meine Wegrichtung auch zu erkennen oder auch im Vertrauen zu der Weiterführung Gottes, auf dem Weg weiterzugehen. Dennoch, in dem Augenblick eines solchen Zweifelns, hat man ja diesen Wunsch, nicht wahr? Bloß nur ein Ja oder Nein, das würde mir helfen. Das würde mir unheimlich viel helfen. Aber Jesus gibt nur zwei Zitate aus dem Propheten Jesaja. Diesen beiden Jüngern mit. Und er deutet an, Johannes wird es schon verstehen. Er wird schon verstehen, was ich meine. Einfach berichtet, was ihr hört und seht. Ich bin die Erfüllung dieser Prophezeiung. Durch mich geschehen diese Dinge. Und wenn ich die Erfüllung dieser Prophezeiung bin, dann lautet meine Antwort ein Ja. Ein Ja zu deiner Frage, aber auch ein Ja zu deiner tiefsten Frage, aus der diese Gesandten zu Jesus geschickt worden waren. Es hat seine Richtigkeit in meinen Augen. Aus der Bibel lesen wir, dass viele Gottesmänner aus dem Gefängnis befreit worden sind. Denken Sie an Josef. Denken Sie an Daniel. Denken Sie an Petrus. Denken Sie an Paulus und Silas. Eine Befreiung aus dem Gefängnis war auch in der Übereinstimmung mit dem Willen Gottes geschehen. Für Johannes war äußerlich nicht eine Befreiung aus dem Gefängnis, aber Befreiung aus dem inneren Gefängnis. Ich glaube, dass Gott uns auch manches Mal so eine Befreiung auch schenkt. Jesus schätzte Johannes unendlich viel. Es gibt nicht so viele Stellen in der Bibel, wo Jesus über einen Menschen, über einen bestimmten Menschen sein Urteil abgibt. Aber über Johannes den Täufer hat Jesus persönlich sein Urteil ausgesprochen. Ein hohes Urteil über Johannes hat Jesus ausgesprochen. Jesus wusste, welchen Tod er selbst auch sterben wird. Jesus wusste, auf welchem Weg er zu gehen hatte. Und ich komme mir vor, zumindest mir kommt es vor, als ob Jesus Johannes den Täufer auch hier in dieser Hinsicht als seinen Vorläufer betrachtet hat. Seinen Kollegen. Natürlich ist es theologisch sicherlich nicht richtig, nicht wahr? Und glücklicherweise bin ich kein Theologe, so dass ich mir auch manche Interpretation erlaube, die völlig untheologisch ist. Aber aus dieser Situation, aus dieser Erfahrung eines Menschen lerne ich persönlich sehr viel, bekomme ich eine Ermutigung. Wir sind daran gewöhnt, immer wieder Botschaft und auch Erbauung zu bekommen, Gott zu vertrauen, unser Vertrauen auf ihn zu setzen. Aber manches Mal lesen wir aus der Bibel, dass es Menschen gab, denen Gott auch vertraut hat. Denken Sie an Hiob. Denken Sie an Johannes den Täufer. Das höchste Lob und Anerkennung wurde von Jesus hier ausgesprochen, als ob er wusste, Johannes wird es verstehen. Und ich glaube, dass er verstanden hat. Lebenskrisen. Das sind Themen meines Berufes. Und ich weiß nicht, warum ich überhaupt so einen Beruf gewählt habe. Manches Mal frage ich mich auch, manches Mal erzähle ich meiner Frau. Ich weiß gar nicht, was mich überhaupt zu einem solchen Beruf hingeführt hat. Was ich weiß aber, ich habe unheimlich viel für mich selbst auch lernen dürfen, auch im Zusammenhang mit der biblischen Botschaft. Es hat einen Sinn, wenn auch wir natürlich auf manche Durststrecke hindurch zu gehen haben. Aber Krisenzeiten sind doch rückblickend Segenszeiten. Manche Leute, die dankbar auf solche Krisenzeiten zurückgeschaut haben, haben mir versichert, sie wollten nicht auf solche Erfahrung verzichtet haben. Denn sie haben daraus so viel lernen dürfen, ohne die sie von nichts anderes gelernt hätten. In Wirklichkeit kann so eine Finsternis trotz eines bitteren Geschmacks eine Wüstenerfahrung für uns darstellen, in der wir mit Jesus alleine erfahren dürfen und erfahren können. Jesus alleine, mit ihm alleine. Ich habe manches Mal selbst das Gefühl gehabt, so diese Schlacken fallen, nicht wahr? Auch von mir auch ab. Gerade in einer solchen Situation. Was ich zu Ihnen ganz zum Schluss sagen möchte, ist, wiederum menschlich gesprochen, ich möchte keinem es wünschen, so eine Gefängniserfahrung oder Wüstenerfahrung durchmachen zu müssen. Aber ich habe den Eindruck, je älter ich werde, so eine Situation kommt, auch ohne Bestellung. Da müssen wir uns wirklich dazu stellen. Aber wie stellen wir uns dazu. Der Herr möge uns ermutigen. Der Herr möge unsere Augen öffnen, dass nicht nur, dass wir auf ihn unser Vertrauen setzen, sondern unter Umständen. Vielleicht hat er auch auf uns zu bestimmter Portion ein Vertrauen gesetzt, dass wir hindurchgehen und an Jesus nicht irre werden. Ich möchte mit einem kurzen Gebet diese Stunde abschließen. Lieber Herr, natürlich kennst du uns und unsere Situation ganz individuell. Natürlich weißt du auch, worauf das Ganze hinaus soll. Und selbstverständlich, du willst das Beste für uns. Und Herr, hilf uns, auch in unseren Zweifeln und auch Unglauben, hilf uns, dass wir es sehen können, was du uns zeigen willst. Und mach uns tüchtig und geduldig, es auszuharren, was uns jetzt gegeben ist. Aber wir möchten eine Erfahrung machen, mit dir alleine zu sein, eine Begegnung mit dir zu haben. Schenke uns es. Im Namen Jesu. Amen.